Zu unserem Gottesdienst am heutigen ersten Sonntag nach dem Erscheinungsfest, lateinisch Epiphanias. Ihnen allen und euch allen hier in unserem Gotteshaus ein herzliches Willkommen und natürlich auch an den Telefonen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Ich grüße uns mit dem Leitspruch zum heutigen Sonntag. Welche sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Gottes Kinder. Römer 8, Vers 14. Die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Gottes Kinder. Wirft ein Licht darauf, dass sich die Erscheinung Gottes, von der wir auch heute hören, auswirken will in unserem Leben, eben in dieser Weise, dass wir uns vom Geist Gottes leiten lassen. Wie der Geist Gottes unseren Horizont, unseren Wahrnehmungshorizont weitet, das werden wir heute und an den nächsten Sonntagen bei unserer fünfteiligen Predigtreihe über das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, die Johannes-Offenbarung, sehen. Uns wird vermittelt durch den Apostel Johannes ein Einblick gewährt in die unsichtbare Welt Gottes und wesentliche Hintergründe unserer Zeit- und Weltgeschichte. Sich vom Geist Gottes leiten lassen, geschieht allzu aktuell, indem wir uns in diese Schau der Offenbarung hineinnehmen lassen und uns so dem Wirken des Geistes Gottes öffnen. Vor der Predigt singen wir unser neues Lied zur neuen Jahreslosung 2026, siehe, ich mache alles neu. Der Zettel wurde Ihnen ausgeteilt. Vielen Dank, Henry, für deine Mithilfe. Und darin eingelegt ist ein Blatt mit dem Predigttext zum Mitlesen und auch während der Predigt zum Mitverfolgen. Das sind manche Worte auch hervorgehoben, fett gedruckt, kann man dann leichter finden. Ich danke herzlich allen Mitwirkenden und wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst. Ich lade uns ein, dass wir miteinander einstimmen in das zu diesem Kirchenjahresfest passenden Lied »Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude«. Evangelisches Gesangbuch Nummer 66, die Strophen 1, 5 bis 6 und 8.
Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, A und O, Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Himmel und Erde erzählet's den Heiden, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Jesus ist kommen, der König der Ehre, Himmel und Erde rühmt seine Gewalt. Dieser Beherrscher kann Herzen bekehren, öffnet ihm Tore und Türen fein bald. Denkt doch, er will euch die Krone gewähren. Jesus ist kommen, der König der Ehren. Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Sünden der ganzen Welt träget dies Lamm. Sündern die ewige Erlösung zu finden, stirbt es aus Liebe am blutigen Stamm. Abgrund der Liebe, wer kann dich ergründen? Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Jesus ist kommen, die Ursache zum Leben. Hochgelobt sei der erbarmende Gott, der uns den Ursprung des Segens gegeben. Dieser verschlinget Fluch, Jammer und Tod. Selig, die ihm sich beständig ergeben. Jesus ist kommen, die Ursache zum Leben.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir sind heute Morgen bei wunderschönem Wetter draußen und auch hier drin zusammengekommen, um miteinander auf das Wort unseres Gottes zu hören, das unseren Horizont weitet. Und wir dürfen ihn im Gebet und mit unserem Loblied anrufen und dadurch ehren. Weil Gott uns mit seiner Güte begegnet, unablässig. Und wir haben uns leider von Gott getrennt. Wie oft haben wir nicht zuerst nach seinem Willen gefragt, sondern unseren eigenen Willen durchgesetzt. Gegenüber Gott, gegen Gott. In dieser Weise haben wir gesündigt, uns von Gott entfernt in Gedanken und in Worten und in dem, was wir getan oder unterlassen haben. Aus eigener Kraft, sagt uns das Wort Gottes, können wir nicht frei werden. Aber wir dürfen auf Christus sehen, dem Allmächtigen, und beten mit dem Zöllner: Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Hört das Evangelium, die frohe Botschaft. Der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt. Jesus Christus ist für uns geboren, für uns gestorben und auferstanden. Durch ihn finden wir Vergebung und finden ein neues Leben, ein neues Herz, eine neue Mentalität im Glauben an ihn als Kinder Gottes. Ja, wer als Getaufter im Glauben annimmt, das heißt, wer von Herzen auf Jesus Christus vertraut, der wird selig werden. In dieser Zuversicht befestige und erhalte uns alle, Gott, unser himmlischer Vater. Amen.
Siehe, nun kommt der Herr, der Herrscher, und in seiner Hand ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Freuden. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Christe eleison, Christe, erbarme dich. Kyrie eleison, Herr, erbarm dich über uns. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen.
04 im Lila Liederbuch.
Lob, Anbetung, Ruhm und Ehre sei dir in Ewigkeit. Preis und Jubel deinem Namen, König der Herrlichkeit. Mächtig bist du, der du das All regierst, ihn mit starker Hand. Völkergeschicke führst, vor dir erbitt. Und Meer, alles, was lebt, muss sagen, du bist Herr. Lob, Anbetung, Ruhm und Ehre sei dir in Ewigkeit. Preis und Jubel deinem Namen, König der Herrlichkeit. Heilig bist du, der in der Höhe thront, unter dem Lob der Engelheere wohnt. Mehr maßt sich an, bei ewiger Glut zu stehen, wer kann dir Herrn in seiner Schöne sehn. Lob, Anbetung, Ruhm und Ehre sei dir in Ewigkeit. Preis und Jubel deinem Namen, König der Herrlichkeit. Liebe bist du, die stark und und überfließt auf den, der dich betrübt. Göttliche Lieb, die in den Tod sich gibt, die um uns wirbt und uns nach Hause liebt. Lob, Anbetung, Ruhm und Ehre sei dir in Ewigkeit. Preis und Jubel deinem Namen, König der Herrlichkeit.
Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass wir heute, am heutigen Sonntag, Gottesdienst feiern dürfen miteinander. Du weißt, mit welchen Erwartungen wir heute zum Gottesdienst gekommen sind. Du weißt Bescheid. Du kennst unsere Sehnsucht nach Frieden, nach Erlösung, nach Zuversicht und Trost. Mach unsere Herzen weit für dein Wort, den Trost und die Hilfe darin zu finden, die wir brauchen. Darum bitten wir dich im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, der in der Einheit mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, jetzt und in Ewigkeit.
Amen.
Liebe Gemeinde, wir fragen meistens zuerst danach, was andere Menschen über uns denken, wie sie über uns urteilen. Entsprechend folgen wir ihren Wünschen und Erwartungen. Wie war das eigentlich bei Jesus? Was war für ihn wichtig und richtig? Wem sah er sich verpflichtet? Und warum ist es für uns so wichtig, uns an ihm zu orientieren? Hören wir, was der Evangelist Matthäus dazu berichtet. Hören wir aus dem Evangelium nach Matthäus Kapitel 3, die Verse 13 bis 17. Auch Jesus kam aus seiner Heimat in Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Aber Johannes versuchte, ihn davon abzubringen und sagte: Eigentlich müsste ich doch von dir getauft werden, und nun kommst du zu mir? Jesus erwiderte: Lass es jetzt so geschehen, denn wir müssen alles tun, was Gott will. Da gab Johannes nach. Gleich nach der Taufe stieg Jesus wieder aus dem Wasser. In diesem Augenblick öffnete sich der Himmel über ihm, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabkommen und sich auf ihn niederlassen. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel: Dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Ehre sei dir, Herr.
Lob sei dir, Christus.
Ich bin ganz sicher, dass sich der Himmel über uns öffnet, wenn wir uns zu dem dreieinigen Gott, an den alle Christen weltweit glauben, nun miteinander auch bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen nun das Lied zur Jahreslosung. Thank you.
ganze Schöpfung sehnt sich nach Erlösung von der Not. Von Mächten und Gewalten so bedrängt und auch bedroht. Doch weit am Horizont strahlt Hoffnung wie das Morgenrot. Die Zeiten ohne Tränen, ohne Leid und ohne Tod. Solange halten wir uns hier an Gottes Worten fest und fassen neue Hoffnung, die uns durchhalten lässt. Er hat es fest versprochen, seht, ich mache alles neu. Gott bleibt durch alle Zeiten seinen Worten treu. Wir sind das Elend auf der Welt noch immer nicht gewohnt und fragen uns, warum uns Gott davor nicht ganz verschont. Am Ende dieser Zeit wird unser Durchhalten belohnt. Der Tag, wo Gott dann unter seinen Menschen wohnt. Solange halten wir uns hier an Gottes Worten fest und lassen neue Hoffnung, die uns durchhalten lässt. Er hat es fest versprochen, seht, ich mache alles neu. Gott bleibt durch alle Zeiten seinen Worten treu. Siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu.
Was für ein toller Satz. Siehe, ich mache alles neu. Wir beten in der Stille um den Segen des Wortes Gottes. Danke, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und Licht für unseren Weg. Deshalb bitten wir dich, segne, reden und hören. Amen. Liebe Gemeinde, wie wäre es, wenn Jesus einen ganz persönlichen Brief an die Christen unserer Kirchengemeinde Albertshofen mit Mein Sonntheim schreiben würde? So wie damals, als Jesus ganz persönliche Briefe geschrieben hat in der heutigen Westtürkei, die sogenannten Sendschreiben, von denen im Kapitel 2 und 3 der Offenbarung zu lesen ist. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus, in Smyrna und so weiter. So hat Jesus zu Johannes gesagt. Jede dieser sieben Gemeinden bekommt einen ganz persönlichen Brief. Und alle Briefe beginnen in derselben Weise, dass Jesus sich vorstellt, wer er ist, und dann sagt er, ich weiß. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer im Brief an die Gemeinde in Ephesus. Oder ich weiß, wie hart du bedrängt wirst wegen deines Glaubens. So an die Gemeinde in Smyrna.
Oder wie du lebst und was du tust. Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. So im Brief an die Gemeinde in Sardes. Oder ich kenne deine Liebe, deinen Glauben, deine Hilfsbereitschaft und deine Ausdauer. So an die Gemeinde in Thyatira. Oder und so weiter. Wie würde solch ein persönlicher Brief von Jesus an unsere Gemeinde hier in Albertshofen beginnen? Ich weiß, sagt Jesus. Man denkt, wie tröstlich. Oder? Ist es nicht auch beunruhigend, was Jesus alles weiß und was wir vielleicht nicht auf dem Schirm haben? Zu diesen persönlichen Briefen gibt es aber ein Vorwort. Und das Vorwort ist für alle sieben Gemeinden dasselbe, war für alle sieben Gemeinden dasselbe. Jesus stellt sich seinen Gemeinden vor. Es ist ja nicht so, dass sie ihn nicht kennen. Es ist ja schließlich, sind ja christliche, also nach Jesus Christus benannte Gemeinden. Jesus-Gemeinden. Aber Jesus will, dass sie noch viel, viel größer von ihm denken, als sie das bisher tun. Ich denke, das ist das Hauptanliegen dieses Buches der Offenbarung, dass wir groß genug von Jesus denken. Wir haben ja unmittelbar nach Weihnachten immer noch das Kind in der Krippe vor Augen, auch hier. Aber ist das wirklich schon alles, das niedliche Kind in der Krippe? Ganz bestimmt nicht. Offenbarung, die Offenbarung zielt darauf, dass wir groß genug von Jesus denken. Groß genug sollen diese Gemeinden denken von Jesus und wissen, dass sie in der bedrängenden Situation, in der sich die christlichen Gemeinden damals befanden, von Jesus nicht allein gelassen fühlen müssen. Ich zitiere den ersten Vers aus dem ersten Vers des Predigttextes, der ja uns vor Augen ist. Ich, Johannes, euer Bruder, in Klammern im Glauben an Jesus, bin auf die Insel Patmos verbannt worden, weil ich das Wort Gottes verkündete und als Zeuge für Jesus aufgetreten bin. Wegen Jesus bin ich also mit euch zusammen in Bedrängnis. So beschreibt Johannes die Situation. Die Zeit am Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus ist für die christlichen Gemeinden eine Zeit der Verfolgung, der Diskriminierung. Man brauchte nur zu sagen, ich bin Christ, und schon ging der Rollladen runter bei ganz vielen. Der römische Kaiser nämlich selbst beanspruchte, angebetet zu werden. Der Kaiserkult ist Staatsreligion. Die Christen verweigern sich diesem Anspruch und erfahren deshalb Unterdrückung und Verfolgung. Die kleinen Gemeinden sind in ihrer Existenz bedroht. Wie kann man die Gemeinden am besten in ihrer Existenz schädigen? Indem man die Köpfe der Gemeinden abhackt. Sprich, geistliche Führer, Pfarrer umbringt, aus dem Verkehr zieht. Johannes, der sowas wie der geistliche Führer und Berater dieser Gemeinden in Kleinasien war, wird aber nicht umgebracht. Merkwürdig. Wahrscheinlich war seine Gestalt so ehrwürdig, hat auf andere gewirkt, auch auf die römischen Herrscher, Statthalter, dass sie gedacht haben, nein, den bringen wir nicht um, den verbannen wir auf eine Insel. Eine ganz weit entfernte kleine Insel im Mittelmeer, und so war es dann auch, Patmos hieß diese Insel. Und wegen seines Zeugnisses für Jesus, unfreiwillig verbannt, weil er den Gott Israels und seinen Messias als den einen, den einzigen verkündigte, dem wir vertrauen, dem wir gehorchen und den wir anbeten. Christus ist unser Retter und deshalb auch der Kyrios, der Herr. Unser Herr, so bekennen die Christen. Beides Titel, Retter und Herr, die der römische Kaiser für sich selbst beansprucht hat, das war der Grund, warum Johannes vom Römischen Reich verbannt wurde, kaltgestellt, zum Schweigen gebracht, voll isoliert. Was für Johannes wohl am schwersten zu ertragen war, war nicht einmal die Arbeit in einem Bergwerk, das man auf Patmos hatte, wo die alle arbeiten mussten, die dahin verbannt waren, sondern das Schwerste war wohl, dass er nicht mehr in der Lage war, seinen Gemeinden zu dienen. Nicht mehr in der Lage, das zu tun, wozu Gott ihn berufen hatte. Denen beizustehen, die zu ermutigen und zu trösten, die er liebte, für die er sorgte und die Gott ihm anvertraut hatte. Und die gerade jetzt diese Ermutigung so bitter nötig hatten. Patmos, Erfahrungen. Johannes erlebte Ohnmacht und Einsamkeit auf Patmos. Aber Johannes war, das erfahren wir jetzt, war nicht nur auf Patmos. Wenn wir weiterlesen, hören wir hier auf Patmos, wurde ich an einem Sonntag, dem Tag des Herrn, vom Geist Gottes ergriffen. Ich wurde im Geist, steht im griechischen Urtext. Das ist wie so ein Versetztwerden in eine andere Welt. In Vers 10. Das ist das Besondere am Buch der Offenbarung, dass es uns neben der Wirklichkeit, die wir vor Augen haben, noch eine andere Wirklichkeit zeigt. Es öffnet uns die Augen für Gottes sonst unsichtbare Wirklichkeit. Johannes war auf der geografisch lokalisierbaren Insel Patmos, aber er war zugleich auch im Geist. Und das wirkte sich in ganz besonderer Weise aus, nämlich dass durch Gottes Geist Johannes an der nicht sichtbaren Wirklichkeit in einer besonderen Weise teilhaben konnte, die unsere sichtbare Wirklichkeit durchdringt, wie Wasser einen Schwamm durchdringt. Gott selbst war da, sogar auf Patmos. Und indem Gott zu Johannes kommt und ihn in seine Wirklichkeit hineinnimmt, zeigt er Johannes, wer wirklich sein Leben und das Leben der Gemeinden in der Hand hat. Gott kommt zu Johannes an einem Sonntag. Es ist der Tag des Herrn, der gefeiert wird in Erinnerung an die Auferstehung von Jesus von den Toten. Das ist ja ein Hauptmotiv in unserer Kirche, die Auferstehung von Jesus von den Toten. Zum Beispiel hier hinten beim Glasbetonfenster, wo der Auferstandene sich zeigt. Es ist der Tag, der ein für alle Mal gezeigt hat, dass Gottes Macht der Macht des Bösen und der Macht des Todes überlegen ist. Dass Gottes Macht auch alle menschliche und politische Macht weit übertrifft. Keine Macht dieser Welt kann hindern, das zu tun, was er vorhat. Ich finde es spannend und Gott beweist hier ziemlich viel Humor, dass er genau den Johannes, der vom Staat mundtot gemacht wurde, dazu benutzt, eine Botschaft zu empfangen, die Botschaft des Buches Offenbarung, und dann seine Gemeinden weiterzugeben. Eine Botschaft, die so kraftvoll ist, dass sie 2000 Jahre lang Christen ermutigt hat, treu zu Gott zu stehen, wenn es sein musste, um den Preis ihres eigenen Lebens. Genau an der Stelle, an der Johannes völlige Ohnmacht erlebt hat, hat ihm Gott seine uneingeschränkte Macht offenbart. Gott bricht durch die Mächte der Finsternis und des Bösen. Er kommt zu Johannes auf Patmos und nimmt ihn durch seinen Geist in seine Wirklichkeit und in seine Pläne hinein. Vielleicht haben auch wir in unserem Leben schon Patmos-Erfahrungen gemacht. Erfahrungen, wo wir uns voll ohnmächtig gefühlt haben und einsam. Erfahrungen, in denen es den Anschein hätte, als würde das Böse die Oberhand gewinnen. Situationen, wo wir uns gefragt haben, vielleicht ist Gott noch da? Oder bin ich mit all dem, was mich belastet und bedrängt, allein gelassen? Gott wollte seiner Gemeinde damals und er will uns heute die Augen dafür öffnen und das Herz, dass da immer noch etwas anderes ist, etwas Größeres. Auf Patmos ja, aber gleichzeitig im Geist. Es gibt kein Patmos, auf dem nicht auch Gott da ist. Und liebe Gemeinde, das Buch der Offenbarung will uns eine Wirklichkeit aufschließen, die nicht weniger wirklich und real ist als das, was wir vor Augen haben und in dieser Welt erleben. Sie will uns die Augen öffnen für letzte ultimativ gültige Wirklichkeit, für Gottes Wirklichkeit. Und deshalb schenkt Gott dem Johannes und damit auch seinen Gemeinden und uns heute eine Vision, eine Christuserscheinung. Johannes sieht den Jesus der unsichtbaren Welt. Hören wir jetzt weiter und gerne mitzulesen, was Johannes sieht am Tag des Herrn, dem Sonntag, als er vom Geist Gottes ergriffen wurde. Er sagt: Ich hörte eine mächtige Stimme hinter mir, die war laut wie eine Trompete. Vers 11. Die Stimme sagte: Schreib in ein Buch, was du siehst, schick es an die sieben Gemeinden nach Ephesus, Smyrna, Pergamon und Thyatira, sowie nach Sardes, Philadelphia und Laodicea. Ich drehte mich um zu sehen, wessen Stimme da mit mir redete. Und als ich mich umdrehte, sah ich sieben goldene Leuchter. Mitten zwischen den Leuchtern sah ich jemanden, der aussah wie ein Menschensohn. Der hatte ein langes Gewand an und trug ein goldenes Band um die Brust. Sein Kopf und seine Haare waren weiß wie die weiße Wolle, ja wie Schnee. Seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht. Seine Stimme klang wie das Tosen von Wassermassen. In seiner rechten Hand hatte er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein doppelschneidiges, scharfes Schwert. Sein Gesicht leuchtete so hell wie die Sonne zur Mittagszeit. Als ich ihn sah, brach ich wie tot vor ihm zusammen. Er legte seine rechte Hand auf mich und sagte: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch schau her, ich lebe für immer und ewig, und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Luther übersetzt: Ich habe die Schlüssel zu Tod und Hölle. Soweit. Diese Christusvision hat Johannes, diese Christusvision zeichnet ein größeres Bild von Jesus. Und da greife ich nun einige Blickwinkel auf Jesus heraus. Das erste: Jesus ist der unverwechselbare Gott, der Theos im Griechischen. In seiner Vision sieht Johannes in Vers 13 jemand, der aussah wie ein Menschensohn. Man kann darüber weglesen. Es kann einem aber auch den Atem verschlagen. Was uns in dieser Vision vor Augen gemalt wird, das sind Bilder aus dem Alten Testament. Es ist die Sprache, die die Propheten Hesekiel und Daniel gebraucht haben, um ihre Begegnungen mit dem lebendigen und heiligen Gott zu beschreiben. Der eine ewige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, ist dem Propheten Hesekiel erschienen, er ist Daniel erschienen und er ist auch Jesaja erschienen. Wie kann man bessere Worte finden für das eigentlich Unbeschreibbare, was man sieht, wenn der Himmel sich in dieser Weise öffnet? Und er ist auch Jesaja erschienen. Und nun erfährt Johannes dasselbe. Er benutzt dieselbe Sprache, um diese Erfahrung zu beschreiben. Und doch ist diese Erfahrung des Johannes eine ganz andere. Genau an der Stelle, wo Hesekiel und Daniel Gott, nämlich Jahwe, sahen, genau an der Stelle, wo Jesaja den heiligen Gott sieht und die Engel einander zurufen: Heilig, heilig bist du, Herr Gott, der Herrscher der Welt. Genau an dieser Stelle sieht Johannes den Menschensohn. Für einen Juden, der wie Johannes aufgewachsen ist im Glauben an den einen Gott, ist das atemberaubend. Täglich wird das Glaubensbekenntnis gesprochen, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und jetzt eine Gotteserscheinung mit Jesus als Gott. Es gibt in der Bibel keinen klareren Ausdruck dafür, dass Jesus auf die Seite Gottes gehört. Johannes wusste das schon, aber das in dieser Vision, in dieser Weise zu erleben, das hatte auch für ihn nochmal eine ganz neue Qualität. Jesus, der unverwechselbare Gott. Und dann das zweite, der Weltenherrscher. In Vers 16, da heißt es, in seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne. Das ist kein Bild aus dem Alten Testament, sondern aus dem nicht-jüdischen Umfeld der antiken Welt. Da glaubten die Menschen, dass die Sterne unser Schicksal bestimmen. Alle öffentlichen und privaten Angelegenheiten, so glaubten sie, wurden von den 7 Planeten regiert, von Sternbildern. Das Geschick der Menschen, einschließlich ihre Zukunft, war an den Sternen abzulesen. So glaubten sie mit vielen, die heute Horoskope lesen. Dieser Glaube hat sich bis heute ja gehalten, eben. Dass die Sterne über unser Schicksal bestimmen, das kann sich zum Beispiel, dieser Glaube kann sich ja so äußern, dass da eine Ehe zerbrochen ist. Und die Frau sagt darüber, das konnte ja nicht gut gehen. Wir hatten die falschen Sternbilder. Und nun dieses Bild. Jesus hält die 7 Sterne in seiner rechten Hand. Die rechte ist die Hand der Macht. Die Hand, die regiert. Das Bild zeigt, wer wirklich Macht hat, wer wirklich regiert, wer wirklich das Sagen hat. Nicht das Römische Reich, nicht der römische Kaiser, nicht Putin, nicht Trump, nicht irgendwer von den Mullahs im Iran, oder wen wir sonst noch denken, Kim Jong-un, Nordkorea. Jesus hat die Macht, auch nicht die Mächte, die uns Angst machen und uns in die Enge drängen, Verfolgung, wie Christen es heute weltweit erleben, Krankheitsmächte, düstere Zukunftsperspektiven, die Macht des Todes. Er, Jesus, regiert den Kosmos. Das wird dem Johannes sehr, sehr eindrücklich gezeigt. Für die Menschen im Römischen Reich schien es so, als ob der Kaiser das letzte Wort hätte, das letzte Wort in der Politik, das letzte Wort über die christlichen Gemeinden, das letzte Wort über das Schicksal des Johannes. Nein, es ist Jesus, der das letzte Wort hat über seine Gemeinde, über Johannes und auch über mein und dein Leben. Es ist Jesus, der alle Macht in seiner Hand hat. Und dann zeigt sich in dieser Vision Jesus als der Lebendige. Eine besonders starke Betonung in diesem Text und in dieser Vision liegt darauf, dass Jesus der Lebendige ist. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot. Aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel zum Tod und zur Hölle. Die Lebensmacht und die Auferstehungsmacht von Jesus ist eine Macht, die Macht des Todes gebrochen hat. Sie hat eine Lücke in die Mauer des Todes gerissen. Todsicher, auferstehungssicher. Und es ist so großartig an unserer Kirche, dass genau diese Realität abgebildet ist an so vielen Stellen. Ich brauche bloß hier rüber zeigen, auch an dieser modernen Malerei oder ganz oben auf dem Kanzeldach. In der Angst vor dem Tod zu leben, ist das Kennzeichen aller Menschen, die nur denken, dieses Leben wäre das einzige und entsprechend ihr Leben gestalten. Die aber den auferstandenen Jesus leider nicht kennen, noch nicht. Und dann heißt es im Hebräerbrief, von denen, die nur im irdischen Leben, für die es nur das Irdische gibt, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht ist. An jedem Sonntag und mit jedem Sonntagsgottesdienst feiern wir die Auferstehung von Jesus und damit die Übermacht des Lebens über den Tod. nicht im Allgemeinen, aber ausgehend von dem, der die Macht über den Tod hat. Und jetzt kommt es sehr Schönes. Jesus wird uns gezeigt als der Immanuel, der Gott mit uns. In Vers 10. Da steht nur ein Wort, das genügt. Mitten. Man könnte sagen, mitten unter, zwischen den Leuchtern. Das ist ein Symbol für die Gemeinden. Jemand, der aussah wie der Menschensohn. Johannes sieht Jesus nicht irgendwo im Himmel. Er sieht ihn hier unten bei uns, mitten zwischen, bei seiner Gemeinde, bei seiner bedrängten und verfolgten Gemeinde. Jesus ist der Immanuel, der Gott, der bei uns ist, der bei dir ist, wenn du in der Schule voller Fragen bist, voller Ängste vielleicht, vor der Zukunft oder vor Menschen. Es gab so sicher so manche Momente, in denen sich die Gemeinde von Gott alleingelassen fühlte. Nein, dieser Gott ist ein Gott, der bei uns ist, der mit uns ist, der für uns ist. Dafür steht Immanuel. Im Kapitel 2 und 3 der Offenbarung sind uns dann die Briefe an die 7 Gemeinden überliefert. Im ersten Brief an die Gemeinde in Ephesus stellt sich Jesus folgendermaßen vor: Der, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen und so weiter. Die beiden Bilder aus Kapitel 1 werden von Jesus zu einem Bild zusammengefügt. Er, Jesus, ist bei seiner Gemeinde. Sind wir viel oder wenig, hoffentlich immer mehr, aber das ist nicht die Qualitätsaussage. Die Qualitätsaussage ist, dass der unter uns ist, dem felsenfest, gewiss, alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, der die Macht in den Händen hält. Und dann am Ende dieser Vision sehen wir Johannes Jesus gegenüberstehen. Jesus in all seiner Macht und Majestät. Ich fass es nicht. Von Angesicht zu Angesicht, mit dem Glanz ungeschaffenen Lichts konfrontiert, das hält niemand aus, wenn da einem das Gesicht entgegenleuchtet wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Wir wissen ja, wenn wir direkt in die Sonne schauen, was ist. Schwierig. Ein Licht nicht von dieser Welt, ein Licht, das alle Finsternis vertreibt. Gottes Herrlichkeit und Heiligkeit erstrahlt im Gesicht von Jesus. Und ein wenig überraschend lesen wir dann von Johannes und dann wieder nicht überraschend. Bei seinem Anblick, bei diesem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Wie jemand, der etwas erlebt, was ihn völlig überfordert und infolgedessen in Ohnmacht hinfällt. Aber dann geschieht etwas unglaublich Schönes von Johannes noch gut wahrnehmbar. Ein sehr bewegender Moment in diesem Geschehen. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot von seinen Füßen nieder, vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Seine Rechte, die Hand, die die 7 Sterne hält, die Hand seiner Macht. In diese Hand legt er Johannes, die legt er auf Johannes auf, so persönlich und sagt: Fürchte dich nicht. Und er sagt: Ich bin. Der eine, der uns liebt, der eine mit der ultimativen Macht, er legt seine Hand auf deine Schulter und spricht dir diese Worte ganz persönlich zu. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und liebe Gemeinde, es gibt für dich und mich nichts Trostvolleres, als diesen Zuspruch von Jesus ganz persönlich zu hören. Dein Leben ist in meiner machtvollen und guten Hand. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen. Wir singen Nummer 123, das Lied Jesus Christus herrscht als König. Wir singen von dem Lied die Strophen 1, 6 bis 7 und 11. Thank you.
Gott zu Fuß. Aller Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Jesus Christus ist der eine, der gegründet die Gemeinde, die ihn ehrt als teures Haupt. Er hat sie mit Blut erkaufet, mit dem Geiste sie getauft, und sie lebet, weil sie glaubt. Gebt ihr Sünder ihm die Herzen, klagt ihr Kranken ihm die Schmerzen, sagt ihr Armen ihm die Not. Wunden müssen Wunden heilen, Heilsöl weiß er auszuteilen. Reichtum schenkt er nach dem Tod. Ich auch auf der tiefsten Stufen, ich will Glauben, Reden rufen, ob ich schon noch Pilgrim bin. Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig. Ehret, liebet, lobet ihn.
Es folgen nun die Abkündigungen für den heutigen Sonntag, den ersten Sonntag nach Epiphanios, dem 11.01.2026. Der Gemeinde ist Folgendes bekannt zu geben. Zunächst folgende Einlagen und Gaben der vergangenen Woche. Im Klingelbeutel für die eigene Gemeinde waren 164 Euro eingelegt. Die Kollekte am Ausgang für die eigene Gemeinde waren 61 Euro. Im Kästchen für Kinder- und Jugendarbeit waren 22 Euro eingelegt. Eine Spende von 500 Euro wurde von unserem Posaunenchor gegeben. Wir sagen herzlichen Dank und wünschen den Gebern und der Verwendung der Gaben Gottes Segen. Die Kollekte am Ausgang ist heute für die eigene Gemeinde bestimmt. Am nächsten Sonntag für die Altenheimseelsorge. Nähere Infos zu den Kollekten finden Sie im Schaukasten an der Kirche. Aus unserer Kirchengemeinde verstorben ist im Alter von 85 Jahren Frau Gerlinde Herbert, wohnhaft Neubaustraße 16, zuletzt im Haus der Pflege Siegershausen. Die Urnenbeisetzung ist am Montag, den 12.01. um 13 Uhr an der Friedwiese. Wir beten. Herr Jesus Christus, in deine Hand befehlen wir Frau Gerlinde Herbert. Wir bitten für die Angehörigen um Trost und Stärkung durch dein Wort. Amen. Auf folgende Gottesdienste und Veranstaltungen ist hinzuweisen. Es ergeht herzliche Einladung zum Gottesdienst am Sonntag, den 18. Januar um 9.30 Uhr. Der Gottesdienst wird auch per Livestream übertragen. Weiterhin ergeht herzliche Einladung zum nächsten Gespräch um die Bibel am Dienstag, den 13. Januar um 19.30 Uhr im Gemeindehaus. Unter dem Motto: In den Händen grausamer Menschen und trotzdem frei. lesen wir Matthäus 17, die Verse 22 bis 27. Der nächste Gemeindenachmittag ist am Donnerstag, den 15. Januar um 14 Uhr im Gemeindehaus und steht unter dem Motto: Siehe, ich mache alles neu. Interessantes und Bewegendes rund um die neue Jahreslosung 2026. Hierzu ergeht ebenfalls herzliche Einladung. An den kommenden Sonntagen im Januar und Februar 2026 wird die Predigtreihe über die Offenbarung des Johannes fortgesetzt. Am nächsten Sonntag zu den Kapiteln 4 und 5. Bei Interesse wird empfohlen, zur Vorbereitung die beiden Kapitel zu lesen und sich Gedanken darüber zu machen. Auf dem Flyer stehen die weiteren Termine und Predigtabschnitte. Sie liegen am Stiftentisch und auf der ersten Kirchenbank aus. Herzliche Einladung zur Teilnahme an der ökumenischen Allianzgebetswoche, die unter dem Motto steht: Gott ist treu. Wo und wann bis einschließlich Sonntag, den 18. Januar, die einzelnen Abende stattfinden, erfahren Sie aus diesem Flyer, der in der Kirchengemeinde oder in den Kirchengemeinschaftsschaukästen. Solche Pläne, das wird jetzt ein viel, zeigen für die ökumenische Tagesbibellese 2026, liegen am Stiftentisch und hier vorne bereit und können gerne mitgenommen werden. Der Leitspruch zum heutigen Sonntag steht im Römerbrief Kapitel 8, Vers 14. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Der dreieinige Gott segne seine Gemeinde hier vor Ort, in unserem Land und weltweit nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen.
Amen. Danke. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dich dem Apostel Johannes so offenbart hast und durch dein Wort auch uns den Himmel geöffnet hast, uns einen Einblick geschenkt für dein für uns oft verborgenes Wirken. Dadurch gibst du uns Hoffnung und stärkst unser Vertrauen darin, dass die Dinge oft immer noch mal anders ausschauen können in Wahrheit, als wir sie in unserer Begrenztheit wahrnehmen. Und darum bitten wir dich auch für uns und unsere Mitmenschen, dass uns dieser Trost aus deiner ewigen Welt erreicht. Wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und nun bitten wir dich, dass du an vielen Orten unserer Welt, wo Ungerechtigkeit und Gewalt herrschen, auch Hochmut und die Menschen sich völlig überschätzen, dass du da das rechte Maß schenkst, Gerechtigkeit und Frieden, im Kleinen wie im Großen. Wo sich Menschen einander feindlich gegenüberstehen oder auch Frieden vorheucheln, schenke echte Versöhnung. Denen, die politische Verantwortung tragen, gib bitte Weisheit und den Sinn, für deine Wahrheit und den Mut für Gerechtigkeit einzutreten. Wo deine Gemeinde weltweit unsere Brüder und Schwestern im Glauben unterdrückt und verfolgt werden, sei du spürbar bei ihnen. Stärke weltweit die Gemeinden, die sich im Geheimen treffen müssen, die Angst haben und Leid erleben. Lass sie erfahren, dass du da bist. Für unsere Kranken bitten wir dich, gib ihnen deine Nähe und neue Kraft. Hoffnungslosen lass neuen Mut gewinnen im Vertrauen auf dich. Den Sterbenden in ihrer Todesangst gib das unbedingte Vertrauen auf die Kraft deiner errettenden Erlösungstat am Kreuz und dadurch Gewissheit, ewig zu leben mit dir. Erhöre uns bitte, wenn wir gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vor dem Segen singen wir im Stehen, wenn es geht, Nummer 010 aus dem violetten Liederbuch, die Strophen 1 und 4, Lobe den Herrn, meine Seele.
Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen. Was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. Der meine Sünden vergeben hat, der mich von Krankheit gesund gemacht, den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm ewiglich singen. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen. Was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. Der Erd und Himmel zusammenhält, unter sein göttliches Ja-Wort stellt, den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm ewiglich singen. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen. Was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden.
Amen.